Im Namen des Vaters, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wir diesen Gottesdienst. Schön, dass du mitfeierst. Nachts führte man oft theologische Gespräche. Vielleicht habt ihr das auch schon mal entdeckt. Nachts laufen oft die besten Gespräche, weil nichts mehr kommt. Man muss nirgendwo mehr hin in der Regel, außer irgendwann ins Bett. Aber das kann man oft verschieben. Deshalb ist es gar nicht unbedingt Heimlichkeit, die dazu führt, dass dieser jüdische Lehrer nun Jesus bei Nacht aufsucht. Wurde oft so gedeutet, muss aber überhaupt nicht heißen. Was deutlich wird, ist, dass er eine Frage auf dem Herzen hat. Seltsamerweise wird in diesem Gespräch gar nicht gestellt. Vielleicht, weil sich in der Antwort von Jesus auch viele Fragen bündeln. Das könnte sein. Das Gespräch jedenfalls, das sich ergibt, fordert diesen Mann heraus. Nicht, weil die Dinge, die Jesus ihm sagt, unverständlich seien, also so, als ob man nicht gedanklich mitkommen könnte, sondern weil wir sie nicht in der Hand haben. Und weil Jesus ihn einlädt, sich mit seinem ganzen Leben an ihn zu hängen. Daran hat Nikodemus offensichtlich zu kauen. Wir erfahren nicht, wie er nach dem Gespräch reagiert und auf das Gespräch reagiert. Aber gerade das stellt uns ja in diesen Raum der Frage, wie wir damit umgehen. Nikodemus wusste aus den Heiligen Schriften, dass eines Tages Gott in dieser Welt seiner Herrschaft Ausdruck verleihen wird. Das wird in der Bibel mit dem Begriff Königreich Gottes beschrieben. Im Himmel, der Sphäre, die wir Menschen von uns aus in dieser Zeit überhaupt nicht ergründen können, auch nicht betreten, auch nicht sehen können, weil es Gottes Raum ist, in diesem Himmel ist alles erfüllt von Gottes Liebe und Frieden, von seiner Großartigkeit. Das ist in dieser Welt nicht so. Hier können wir an Gott vorbeisehen und tun das auch. Und ich vermute, das Schlimmste für Gott ist, dass es nicht mal die Menschen nur tun, die ihm nicht glauben. Das ist auch ein großes Elend. Deswegen ist ja Gott seit Anbeginn der Welt damit beschäftigt, Menschen zu retten. Nein, oft betrifft es gerade die, die ihm glauben. Das dann mitunter unter fadenscheinigen Ausreden. Gott hat angekündigt, dass er auch in dieser Welt sein Reich der Liebe und des Friedens aufrichten will. Wie man daran teilnehmen kann, hat den jüdischen Lehrer Nikodemus offensichtlich bewegt. Wir lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die ersten 15 Verse. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete, man merke, ohne dass eine Frage gestellt wurde, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, es ist eine feierliche Aussage, die betont, jetzt kommt Entscheidendes. Ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wer aus dem Fleisch geboren ist, oder was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gern Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ich habe die Predigt überschrieben mit, wie du in Gottes Reich kommst. Dazu drei Punkte. Erstens, indem Gott dein Vater wird. Zweitens, indem Gottes Geist dich lebendig macht. Drittens, indem du Gottes Retter glaubst. Indem Gott dein Vater wird. Ich habe das bewusst so formuliert. Und ich vermute, dass das auch etwas davon war, was Nikodemus so irritiert hat. Man merkt ja so ein bisschen die Verunsicherung in diesem Gespräch. Man muss sich ja das vorstellen, er kommt als der Lehrer dort an bei Jesus. Aber offensichtlich hat er den Eindruck gehabt, Jesus ist mindestens auch ein Lehrer. Mindestens irgendwie sind wir auf einer Ebene, obwohl Jesus das ja nie gelernt hat. Also menschlich gesehen nicht. Der kam ja mit der Ausbildung schon aus dem Himmel, aber gut. Das wusste er ja nicht, der gute Nikodemus. Und Jesus wartet gar keine Frage ab. Er spricht gleich mit ihm, als ob es Wichtiges mitzuteilen gibt. Als ob er nur darauf gewartet hat, dass Nikodemus kommt. So viel zum Gespräch mit Gott. Wenn wir denken, jetzt müssen wir Gott erstmal überzeugen, auch würdest du mir doch bitte mal zuhören und würdest du mal einen Moment Zeit für mich nehmen und so. Der wartet schon längst. Und diese Formulierung habe ich bewusst gewählt, indem Gott dein Vater wird, weil deutlich wird, dass du dazu nichts beiträgst. Nichts. Der Nikodemus als Lehrer Israels kam, jetzt wollen wir doch mal sehen, was ich noch übersehen habe. Was ich noch nicht gemacht habe, was ich eigentlich hätte machen müssen, um in dieses Reich Gottes zu kommen. Um da teilnehmen zu dürfen. Gibt auch unter Christen genügend, die sagen, so musst du das machen. Und das hast du noch nicht genug. Und streng dich mal ein bisschen an. Oder die damit beschäftigt sind, man darf bloß nicht merken, dass es bei mir so aussieht. Bloß das darf jetzt keiner mitkriegen. Und wenn Dreck auf mich gefallen ist, dann muss ich irgendwie so tun, als ob den anderen geworfen haben. Weil ich ja sonst nicht genügen könnte. Und Jesus drückt es hier so aus, dass du damit, ein Kind Gottes zu werden, eine Tochter, ein Sohn Gottes, gar nichts zu tun hast erstmal. Du wirst ein Kind Gottes. Wer hat denn schon sich selber auf die Welt gebracht? Also man muss das ja mit der Geburt wirklich so verstehen. Es ist dort im Text sogar die Rede von oben her geboren werden. Das macht also Gott. Ich habe mal von einem Mann erzählt, bei dem ich das mitbekommen habe, wie das menschlich aussieht. Ich sag mal, was da jetzt so plötzlich in dem Menschen passiert ist, kann ich ja gar nicht beschreiben. Aber es änderte sich etwas grundsätzlich. Und das ist mir jetzt wiedergekommen, weil die Formulierung so bedeutend ist dafür. Es war ein Arzt, der jahrelang in der Gemeinde zu Gast war. Seine Frau kam zuerst und er kam mit und er wirkte auch interessiert, aber immer auch irgendwie distanziert. Immer so etwas auf Abstand, innerlich mindestens. Sein Sohn fuhr mit uns auf Kinder- und Jugendfreizeiten, den kannte ich eigentlich sogar viel besser als die Eltern. Und er saß eines Tages im Jungen im Auto, so Anfang seiner Teenagerzeit, meine ich, war das, während sein Vater vorne am Steuer in der Nähe ihres Hauses den PKW über einen unbeschrankten Bahnübergang steuerte. Soweit ich weiß, konnte man hinterher nicht mehr klären, ob die Lichter nicht angingen von diesem Bahnübergang oder ob der Vater sie einfach übersehen hat. Jedenfalls, als der Wagen genau auf dem Bahnübergang ist, auf den Gleisen ist, kommt der Zug von der Seite. Genau an dem Punkt, wo der Sohn saß. Als alles zum Stillstand gekommen war nach dem Aufprall, guckt der Arzt auf die Rückbank, der erste Blick, wie er mir erzählte, zu seinem Sohn. Und der liegt dort regungslos und blutüberströmt. Ein Arzt weiß, was los ist. Noch besser, ich hätte wahrscheinlich auch schon genug Schreck gehabt. Vielleicht ja auch einen schlimmeren. Man kann es nicht beurteilen. Aber man barg dann, Leute haben angerufen, da waren Häuser, man barg dann die beiden und es stellte sich raus, dass der Junge außer ein paar Prellungen und einer Platzwunde überhaupt nicht zu Schaden gekommen war. Und darüber war der Vater so bewegt, dass ihm klar war, hier muss Gott eingegriffen haben. Und er sagte mir später wörtlich, Matthias, seitdem habe ich einen Vater im Himmel. Und ich finde diesen Ausdruck so bedeutend, weil es aufzeigt, da ist etwas passiert. Er hat wohl an Gott vorher auch irgendwie schon geglaubt. Aber es ist ein Vertrauensverhältnis geworden und noch mehr als das. Es ist ein Verhältnis geworden, in dem ich geborgen bin. Das ist ja auch sehr stark mit dem Bild vom Vater in der Bibel gemeint. Man kann sich ja gerne darüber streiten, ob Gott männlich oder weiblich ist. Ach, lass sich Leute darüber streiten. Beschäftigen wir uns lieber mit Gott. Und da geht's um dieses Verhältnis, der Vater hat mich in der Hand und er sorgt für mich. Offensichtlich hatte diesem Arzt das diesen Zugang zu Gott verschafft, dass er dort eintreten konnte. Menschlich haben wir das vorher ja reichlich probiert bei diesem Mann. Ja, und was hat er nicht alles für Predigten gehört? Und Gott wusste, wie er ihn gewinnt und was innerlich sich abspielt und was er im Inneren tun muss, dieses Menschen. Gott gebiert seine Kinder, nicht wir. Wie er das macht, darum geht es als zweites, indem Gottes Geist dich lebendig macht. An dieser Stelle ist ja nochmal ganz wichtig, deutlich zu machen, wir sind nicht von Natur aus Töchter und Söhne Gottes. Sondern wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ist er Geschöpf. Das ist ein, in diesem Fall sogar, himmelweiter Unterschied. Und der Unterschied ist auch darin so besonders bezeichnet, dass dann wir Menschen ohnehin davon geprägt sind, dass wir von Natur aus unabhängig von Gott leben wollen. Und deshalb diese Lebensverbindung mit Gott getrennt ist, durchtrennt ist. Das wird in der Bibel ja mit dem Wort Sünde beschrieben. Das ist zunächst ein Zustand, in dem wir Menschen uns befinden und eine Kraft, die sich in uns befindet. Wir haben da nichts im Griff und wir können da auch nichts ändern. Aber Gott hat in seinem Sohn sein Himmelreich verlassen und ist Fleisch und Blut geworden, Geschöpf. Dafür steht hier der Begriff Fleisch, für das Geschaffensein im Grundsatz. Und menschlich dann in der Bibel auch immer wieder, wenn es um den Menschen geht, dieses Geschaffensein in der Trennung, in dem Misstrauen, in der Trennung von Gott, im Misstrauen gegen Gott. Deswegen hat dieses Fleisch auch in vielen biblischen Schriften einen negativen Klang. Ob Jesus den hier meint, wissen wir gar nicht. Jedenfalls sagt Jesus, mit deinen natürlichen Möglichkeiten ist da überhaupt nichts zu machen. Gar nichts. Deswegen kann ich euch jetzt das mal so sagen, all die Anstrengungen, die du in deinem Leben schon vorgenommen hast, um ein ordentlicher Christ zu werden, sind völlig vergeblich gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du das jetzt glaubst, wenn du das für dich annimmst und die Konsequenzen daraus ziehst, die Möglichkeiten, die du von dir aus genommen hast, um dich irgendwie dahin zu arbeiten, die meine ich. Nicht, dass alles, was du gelebt hast, umsonst wäre, das kann ich doch gar nicht sagen. Ich weiß doch gar nicht, was in dir los ist. Genau. Aber es ist wichtig zu entdecken, da machst du nichts. Jesus sagt, Fleisch ist Fleisch, Geschöpf ist Geschöpf, da wird nichts geistlich. Und Geist ist eben die Sphäre Gottes, die wir nicht sehen können, die wir auch nicht greifen können, weil sie sich einfach unserer Wahrnehmung entzieht. Das ist Geist. Aber es wirkt. Es ist eine Kraft, die wirkt. Der Heilige Geist ist die Kraft, mit der Gott wirkt. Aber das hat nichts mit unseren natürlichen Möglichkeiten zu tun. Auch wenn es in unseren natürlichen Möglichkeiten sichtbar wird, was Gott tut. Klar. So wie der Wind. Ich war mal auf einer Radtour mit einem meiner Söhne, da war er noch ganz klein und wir machten eine Pause und es raschelte total laut. Ich kann ihm ja denn leider nicht mal beschreiben, was das für ein Baum ist. Es ist ja furchtbar. Andere hätten das wieder gewusst. Aber der Junge fragte, Papi, was macht da so einen Lärm? Und ich sagte ihm, das ist der Wind. Und musste etwas stocken. Der Wind macht gar keinen Lärm. Das sind die Blätter, aber die werden vom Wind bewegt. Und das ist unsere Gelegenheit als Menschen und auch die einzige, die wir haben. Wir können nur die Auswirkungen des Geistes Gottes sehen. Wir können aber den Geist selbst nicht wahrnehmen. So viel ist, denke ich, hier beschrieben. Jesus sagt, da wirkt Gott. Und du darfst dich da reinhängen. Gott ist in Christus zu uns gekommen, um sich uns vorzustellen und uns für sich zu gewinnen. Um die Trennung von ihm zu überwinden und unsere Schuld zu tragen. Und nun wirkt er durch seinen Geist unsichtbar an uns Menschen und in uns Menschen. Ohne, dass wir dabei anders werden müssen. Er ruft uns, er deckt uns unsere Sehnsucht auf, er deckt uns auch auf, womit wir uns in unserem Leben so furchtbar geirrt haben vielleicht und wo wir so daneben gehauen haben. Das ist ein Erkennungszeichen des Heiligen Geistes, dass dir immer wieder auffällt, was in deinem Leben nicht stimmt. Jetzt kommt es darauf an, dich von diesem Geist führen zu lassen, zu den richtigen Schritten. Da, wo andere davon betroffen sind, ich betone das ja immer wieder, ist auch ein öffentliches Bekenntnis, also mindestens vor diesen Leuten, mal nötig, um das auszuräumen. Das ist dann eine Wirkung des Heiligen Geistes. Man kann sich davor aber verschließen. Der Geist bewirkt auch Sehnsucht nach ihm, aber er zwingt dich nicht. Und der Geist macht uns zugänglich, was Gott für uns getan hat und versetzt uns in die Möglichkeit, das zu glauben. Deswegen wird im Römerbrief Kapitel 6 das so beschrieben, dass wir mit Christus gestorben sind, weil er für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir durch den Glauben mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Da ändert sich was in unserem Leben. In uns ändert sich etwas. Bei Gott hat sich was geändert durch den Tod seines Sohnes, nämlich, dass die Schuld aus der Welt geschafft ist und du das in Anspruch nehmen kannst. Und der Glaube bewirkt, dass sich in dir etwas ändert. Martin Luther hat das einmal beschrieben zum Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. In welcher Christenheit er mit allen Gläubigen täglich alle Sünden mir reichlich vergibt und am jüngsten Tag mich und alle Toten auferwecken wird, und mitsamt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Also alles hängt an diesem Geist Gottes. Und deswegen hängt für dich alles daran, dich diesem Geist zu öffnen. Nikodemus hat da Fragen. Ich lese sie jetzt nicht alle im Einzelnen. Das muss man nicht alles so verstehen, als ob er hier gar nicht weiß, worum es geht. Es ist auch eine jüdische Art, ein Gespräch zu führen mit Fragen, die das noch aufnehmen. Ich sag mal, ein bisschen naiv klingt vielleicht auch, weil man schlichtweg jetzt auch gerne wissen möchte, was denn sich dahinter verbirgt. Mit seinem Heiligen Geist zieht Gott uns Menschen zu sich und bewirkt das Leben im Glauben. Der Inhalt wird nun nochmal genauer beschrieben von Jesus als drittes. Indem du Gottes Retter glaubst. Nikodemus beginnt und sagt, wie soll das denn gehen? Und jetzt kommt Jesus fast ein bisschen schroff und sagt, das müsstest du längst wissen. Natürlich. Im Alten Testament ist längst geschrieben, dass Gott uns mit seinem Geist ein neues Herz schenkt. Es ist längst beschrieben, dass der Sohn Gottes kommen wird und für uns sterben und so weiter. Aber das muss man ja auch irgendwie zusammenbringen. Und wir merken, ohne den Heiligen Geist wird das nichts. Aber Jesus weist darauf hin, es ist euch längst alles schon beschrieben. Und die Stellen kennst du sogar auswendig, mein lieber Freund. Ach, mich erinnert das immer wieder daran, dass ich auch oft auf dem Schlauch stehe, obwohl ich die Dinge im Kopf weiß. Es ist eben ein Unterschied, Dinge nur zu wissen und sie auch im Herzen zu tragen und täglich darin zu leben. Das sagte am Freitag im Treffen junger Erwachsene jemand, mit der ich eine Zweiergruppe hatte. Mensch, es geht doch dabei, bei Jesus erkennen, nicht nur darum, dass man irgendwie da was im Verstand begreift. Das soll doch auch das tägliche Leben bestimmen. Genau, sagte ich dann, das ist ja der Begriff, der biblische Begriff erkennen. Der bedeutet ja tiefe, von Liebe geprägte Lebensgemeinschaft. Ja, wie kommt es denn dazu? Johannes 1, also am Anfang des Evangeliums, das der Johannes geschrieben hat, von dem wir diesen Text, von diesem Bericht haben, hat er geschrieben, die ihn aber aufnahmen, also Jesus aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen sie an seinen Namen glauben. An seinen Namen, das steht für die Person. Und aufnehmen bedeutet also, deswegen hat sich das so eingebürgert, denke ich, in Gemeinschaftskreisen, auch Jesus in sein Herz aufnehmen. Man darf das ja nicht falsch verstehen, irgendwie räumlich oder so. Aber es geht darum, dass etwas nicht nur irgendwie deinen Verstand bereichert und du jetzt ein bisschen mehr weißt als vorher. Es geht darum, dass die Wirklichkeit in dich hineinfindet. Und das ist keine menschliche Leistung. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Hier geht es darum, dich zu öffnen und in Empfang zu nehmen, was Gott schenkt. Das ist Glauben. Ja, es als die Wirklichkeit annehmen und jetzt sich darin zurechtzufinden. Und wenn ich morgens aufstehe, tue ich so, als ob ich zunächst in einer anderen Wirklichkeit lebe. Deswegen gibt es ein paar Sätze, die ich mir morgens aufsage, damit ich mal zur Besinnung komme, in welcher Wirklichkeit ich mich dann wirklich bewege jetzt. Ja, das ist eben kein Automatismus in unserer Welt. Aber was hier so herrlich deutlich wird, ist, Gott kommt zu uns. Jesus stellt hier Gott vor als den, der zu uns kommt, der nicht bei sich selbst bleibt, sondern der sich zu dir aufmacht, der sich für dich öffnet und dich mit in sein Leben hineinnehmen will. Der auf dich zukommt, der für dich ablegt, was für dich unzugänglich war und dir schenkt, was dich für ihn zugänglich macht. Dazu gebraucht Jesus eine Beschreibung aus dem Alten Testament, einen Bericht. Da war das Volk Israel mal wieder, muss man sagen, in dieser Geschichte der Rettung aus Ägypten, war das Volk Israel undankbar und hat gegen Gott gemeckert. Und das haben sie ja immer. Gott führt sie einen Weg und wenn das nicht leicht geht, kennen wir vielleicht, dann fangen wir an zu mosern. Sage ich ja, meine Kinder lachen sich jetzt kaputt, die kennen diesen Ausdruck nicht mehr. Aber mosern ist ja ein ständig wiederkehrendes Genörgel. Immer hat man was auszusetzen, nie ist man zufrieden. Dann hilft Gott das eine Mal und beim nächsten Mal ist Gott wieder der Blödmann. Und irgendwann hat Gott gesagt, so Leute, jetzt reicht's mir mit euch. Dann kamen da Schlangen und die haben die Leute gebissen und da sind viele dran gestorben. Bin überhaupt nicht auf der Spur, dass man das Alte Testament heute als nicht mehr zeitgemäß betrachten kann, so als ob man es niemandem mehr zumuten kann. Denn ich glaube, dass dabei deutlich wird, wenn man das Alte Testament liest, wird einem deutlich, wie die Dinge wirklich sind und worum es hier geht. Es geht um Leben und Tod. Ja, das, was die Bibel mit Sünde beschreibt, das ist kein Spaß. Und wenn ein Christ meint, er müsste Gott ins Gesicht spucken und gegen seine Gebote leben, dann ist das kein Spaß. Dann ist das keine Leichtigkeit. Naja, Gott vergibt mir ja sowieso. Woher willst du das bitte wissen? Das entscheidet doch wohl Gott noch selber, ob er dir vergibt oder nicht. Und ich glaube, dass wir genau in diese Lage versetzt werden sollen, wenn wir solche Berichte lesen, dass wir mal merken, du, es kann auch zu Ende sein. Gott kann auch sagen, Schluss jetzt. So nicht. Fällt denen besonders schwer, die Eltern hatten, denen sie auf der Nase rumtanzen konnten. Vielleicht. Da braucht es auch Eltern, die sagen können, stopp, weil man das sonst in Bezug auf Gott auch nicht lernt. Und da hatte Gott das gesagt. Und dann hat er sich doch wieder erbarmt. Aber es wurde erstmal deutlich, was das hier eigentlich ist. Dass es nämlich um Leben und Tod geht im Vertrauen auf Gott. Und jetzt hatte Gott Mose gesagt, er soll eine Schlange aus einem festen Material auf einen Stock hängen, sodass man die sehen konnte von Weitem. Und jeder, der sie angeguckt hat, der dieses Zeichen ernst genommen hat von Gott, der wurde von dem Schlangenbiss geheilt. So wird der Menschensohn. Der Menschensohn ist ein geheimnisvoller Begriff, dessen Geheimnis sich löst, wenn man im Danielbuch Kapitel 7 sich anguckt. Da kommt einer, der auf den Wolken des Himmels zu Gott gebracht wird und dort von Gott die Macht über die ganze Welt erhält. Der sieht nämlich aus wie eines Menschensohn, was in so einem Status ungewöhnlich ist. Wir sollen deutlich machen, der Retter Gottes, der alles in der Hand hat, wird als ein Mensch geboren. Und der steht hier vor Nikodemus. So, und der muss jetzt erhöht werden. Das hatte man sich ja als Mensch ganz anders vorgestellt. Der muss durchmarschieren. Der muss sagen, so läuft's und so nicht. Und jetzt räumen wir hier mal auf und dann ist alles in Ordnung. So stellen wir uns das ja immer vor. Gott muss mir nur sagen, was ich tun soll, und dann mache ich das. Das habe ich schon ganz oft gehört, dass ich den Leuten in den Predigten mehr sagen soll, was sie machen sollen. Also ich habe nichts dagegen, dass wir konkret werden. Da werden wir als Prediger nie genug, behaupte ich. Aber unser Problem ist nicht, dass ihr nicht wisst, was ihr zu tun hättet im Glauben an Gott. Unser Problem ist, dass wir es nicht können und dass wir uns auf unsere eigenen Möglichkeiten verlassen. Und deshalb gibt es diesen Bericht, dieses Geschehen, gab es das damals, und deshalb wurde Jesus an einem Kreuz aufgerichtet, weil wir uns nicht helfen können. Wir werden unsere Schuld nicht los. Und jetzt geht es darum, im Glauben zu ergreifen, dass Jesus an diesem Kreuz für dich gestorben ist. Dass es deshalb ausgeräumt ist, was zwischen Gott und dir steht. Und dass du jetzt in diesem Verhältnis als Tochter und Sohn Gottes leben darfst. Wir unterhalten uns im Bibelgespräch gerade darüber, wie das denn praktisch aussieht, das zu leben. Denn wenn es der Heilige Geist macht, macht das ja deutlich, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen. Och, ich schaff's ja immer nicht. Nee, natürlich schaffst du es nicht. Wem ist denn das neu? Vielleicht bist du der Einzige, dem es neu ist. Gott ist es nicht neu. Deinen Geschwistern ist es nicht neu, dass du es nicht schaffst. Also deinen Glaubensgeschwistern. Vielleicht bist du der Einzige oder die Einzige, dem es neu ist. Wir tun dann manchmal so überrascht. Nein, es ist eben etwas, wo wir die Möglichkeit gar nicht haben. Und Gott will es so gerne in dir machen. Und deshalb ist es ein Gott, nicht nur der diese Welt geschaffen hat, sondern der zu uns gekommen ist und sich selbst mit Haut und Haaren für uns eingesetzt hat und in seinem Geist sich selbst uns schenkt und in uns hineinkommt und in dir die Kraft sein will. Dann kann man großzügig werden, wo ich das Problem in einer Wohlstandsgesellschaft zum Beispiel beim Thema Geiz sehe. Ja, wo wir an uns raffen, es ist so schön zu haben. Allerdings haben längst Reiche, zum Beispiel amerikanische Milliardäre, gemerkt, dass man davon arm wird, wenn man nur behält. Ja, die haben ja nun wirklich genug geschafft, das schaffe ich in meinem ganzen Leben nicht mehr. Das schaffen auch meine Kinder wahrscheinlich nicht, so viel Geld anzuschaffen. Und die haben gemerkt, da kannst du auch noch so lange probieren, du wirst arm dabei, gib doch weiter. Aber in Deutschland weiß man nicht mal, was der Nachbar verdient oder der Freund. Das ist uns eine Herausforderung. Oder wir haben längst auch, was über Ehe zu sagen ist, in unseren christlichen Gemeinden aufgelöst. Dass das von Gott eine Einrichtung ist, die wir nicht antasten dürfen, haben wir längst aufgelöst, zum Beispiel. Oder dieses Thema Notlügen, dass wir die Wahrheit einfach uns mal ein bisschen krumm biegen. Ist doch furchtbar, wie schnell das geht, finde ich. Und wie wenig, dass das Gegenüber ernst nimmt. Und mich selber. Wir könnten jetzt noch lauter Themen anführen. Alles nur Beispiele für unser Misstrauen gegen Gott. Denn wir Menschen sind Meister darin, uns vorzustellen, dass Gott irgendwo ist. Gott ist irgendwo. Und da kann er auch bleiben. Lass ihn doch da. Negativ macht sich das für uns bemerkbar, dass ihn angeblich nichts angeht, was uns angeht. Dass es ihn kalt lässt, was mich bewegt. Dass er nichts für mich tun kann. Relativ positiv finden wir dann manchmal vielleicht, dass er mir auch nichts zu sagen hat. Deswegen kann er auch bleiben, wo der Pfeffer wächst, wenn es darum geht, wie ich mein Leben gestalte. Und hier sind wir mit dem Gott konfrontiert, der sich einmischt in unser Leben. Der dich nicht lässt, einfach. Der dich nicht vor die Hunde gehen lässt und nicht verloren gehen lässt, sondern der eingreift und gestaltet. Und das immer und vor allem für dich. Drei Männer arbeiten auf einem Hochhaus in Brooklyn. In der Mitte des Wolkenkratzers bricht ein Feuer aus. Mit Windeseile weitet sich das nach oben aus. Und als die drei Männer das Feuer bemerken, sind die Fluchtwege schon alle versperrt. Rauch und Feuer, da kommt man nicht mehr durch. Und dann schreien sie verzweifelt um ihr Leben und kämpfen. Die Feuerwehren versuchen mit einer Leiter zu retten. Aber die Leiter reicht nicht weit genug. Der Hauptmann klettert hoch, weil man ja immer da zum Retten hingeht, und er merkt, wir kommen nicht ran. Und dann sieht er die verzweifelten Gesichter und unter sich den Abgrund. Und dann streckt er sich hoch und wirft sich an die Dachrinne und hält sich dort fest. Und über diese Brücke können die drei Männer gehen. Und als die drei rüber sind, verlassen den Hauptmann die Kräfte und er fällt in den Abgrund. Aber er hat den drei Männern das Leben gerettet. Ein ganz schwacher Vergleich dafür, wie Jesus sich für dich reingehängt hat. Nur, dass er das nicht erst erschreckend bei der Rettung feststellen musste. Und dass ihn auch nicht seine Kräfte verlassen haben und er deshalb abgestürzt ist und sich nicht mehr hätte selber retten können. Hätte er alles machen können. Aber dann hätte er dich nicht gerettet. Jesus hat sich mit Haut und Haaren für dich eingesetzt, damit du als Tochter und Sohn Gottes lebst. Mit diesem Vater, der sich uns mitteilt. In der Schöpfung uns Lebensraum gibt, uns überhaupt das Leben schenkt und dann durch seinen Sohn kommt und alles für dich tut und dich jetzt mit seinem Heiligen Geist beschenkt und in dir Wohnung nimmt. Er will dir Anteil geben an seinem Wesen. Auf diesem Weg ist er mit dir. Seit du dich ihm anvertraut hast und baue nicht mehr auf die eigene Kraft, lass ihn machen. Oder wenn du dich ihm anvertrauen willst noch, dann wird er ab dann auf diesem Weg mit dir sein. Wie Nikodemus reagiert hat, erfahren wir ja nicht. Wir können heute die Frage für uns beantworten, wie wir damit umgehen. Wie du in Gottes Reich kommst. Gott hat in seinem Sohn alles für dich gegeben und sich dir mit seinem Geist selbst geschenkt. Glauben bedeutet, ich lasse mir das gefallen und lebe darin. So wird Gott dein Vater und du seine Tochter oder sein Sohn. Mit diesem Vater kannst du leben in Zeit und Ewigkeit. Amen.